das ist dann unsere Hallo Sophia Integration in KI-Agenten jeder Art. Das ist unsere Zukunftsvision. Wir wollen einfach dass KI und Mensch nahtlos und zum Zusammenarbeiten und dass am Ende des Tages bessere Leistungen von Endkunden rauskommen und nicht alles nur wegautomatisiert wird. Weil es wird nicht passieren, wegautomatisieren, sondern es wird dann einfach zwei Welten geben, die parallel existieren.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich heute willkommen heißen. Heute ist mein Gast Markus Wag-Hubinger. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, Markus Wag-Hubinger mein Name. Ich bin ehemaliger Banker, mittlerweile unter die Gründer gegangen und dabei unter anderem auch Zahlungsabwickler.
Jetzt müssen wir nachfragen, was machst du denn genau?
Wir betreiben eine Plattform, eine Professional Service Plattform, mit der man Beratungsdienstleistungen abwickeln kann. Und dabei sind wir auch der Zahlungsverarbeiter, weil wir wollen ja das Ganze administrationsfrei end-to-end abwickeln und wie fast jede Plattform mittlerweile wird man dabei auch Zahlungsabwickler.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, betreffend von einer Bank zu einem Startup ist natürlich auch ein interessanter Move. Wie ist denn das passiert bei dir? Bist du da familiär vorbelastet oder ist dir das einfach passiert?
Das erste Startup oder das erste, was wir gebaut haben, war ja tatsächlich auch noch sehr nahe am Bankgeschäft. Also das erste war eine Finanzierungsplattform. Da ist die Idee schon in der Bank in mir gereift. Also die war bei einer Bank für die Expansion unter anderem in Deutschland zuständig und hat man dann gedacht, das nächste Land könnten wir ja jetzt mal versuchen, digital zu erschließen. Da haben sie gewisse Gedanken in meinem Kopf. Und irgendwann hat mich dann der Gründergeist gepackt. Das war
circa?
Das war 2018. Habe ich bei einer Bankenkonferenz waren plötzlich die N26-Leute da. Ich habe ja bis dahin gar keine Berührungspunkte mit Startups oder mit Fintech gehabt. Und plötzlich steht da jemand vor mir und erklärt mir, Banken kann man auch selbst gründen. Da habe ich mir gedacht, wenn der das kann.
Kann ich es auch. Okay. Also du bist dann inspiriert worden sozusagen. Von wem bist du denn da inspiriert worden? Von den beiden, von Valentin oder von Maximilian?
Es war tatsächlich keiner der beiden Gründer da, sondern der damalige Dachleiter war da, der Georg.
Okay. Und der hat dich dann so überzeugt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt?
Nee, es war gar nicht so stark, dass er mich jetzt irgendwie überzeugt hätte, sondern wirklich der Gedanke, man kann Banken auch selbst gründen. Also nachdem er erzählt hat, halt die Bank ist jetzt 5 Jahre alt oder was sie damals war, haben wir gedacht, Wahnsinn, man kann sogar Banken gründen, dann kann ich ja eigentlich jetzt wirklich Unternehmer werden. Ich wäre gern Unternehmer, aber ich kann ja nichts anderes wie Banking.
Und bei dieser Konferenz ist dann diese Idee hast für dich reifen lassen und dann habt ihr begonnen. Wann war das circa?
Begonnen haben wir, ich bin aus der Bank raus im Mai 2018 und das erste war mal, ich brauche einen Entwickler. Bin einmal gleich einmal am zweiten Tag raus aus der Bank zur Via Developers gegangen.
Konferenz vielleicht genau, für alle, die das nicht kennen. Das ist eine Riesenkonferenz, wo man einfach Entwickler finden kann. Ja.
Genau.
Gibt's immer noch.
Sie gehen dort eigentlich gar nicht hin, um gefunden zu werden, sondern sie gehen da eigentlich primär hin, um sich weiterzubilden, glaube ich. Dann kommt immer auf die Marktlage an. Aktuell würden sie vielleicht auch nach Jobs dort suchen. Aber damals war das jetzt nicht unbedingt so, dass die alle auf Jobsuche waren. Aber ich habe natürlich dann versucht, welche zu finden. Tatsächlich habe ich genau bei dieser Veranstaltung schon den heutigen Co-Founder und CTO von Hallo Sophia kennengelernt.
Okay.
Wir haben zwar nicht das erste Startup gemeinsam gegründet, aber wir sind im Kontakt geblieben und das zweite war dann mit ihm.
Aber jetzt gehen wir nochmal kurz zum ersten zurück. Das war auch eine Erfolgsstory. Wie kann man sich das vorstellen? Viele unserer jungen Zuhörer und Zuhörerinnen wird wirklich interessieren. War das dann 24x7, 365 Tage oder in dem Fall war es ein halbes Jahr, also die 365 durch 2 oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also das erste war, würde ich gar nicht aus heutiger Perspektive gar nicht mal wirklich als Startup bezeichnen. Mhm. Also wir haben damals einfach eine Idee gehabt. Ja. Wir wollen eine Finanzierungsplattform, die ganzheitlich ist, also wo man Eigenkapital und Fremdkapital mischen kann, so wie man im Investment, die Methoden des Investmentbankings für den Mittelstand anwenden, mhm. war so unser Headline. Und dann haben wir eben diese Finanzierungsplattform mit Eigen- und Fremdkapital-Kombination entwickelt. Habe noch keine Ahnung gehabt, wie man jetzt Investoren findet oder wie man jetzt ein Startup aufbaut. Und nur bevor wir wirklich eine saubere Firma gegründet haben, sind wir schon bei der erste Group im Vorstandszimmer gesessen, gemeinsam mit Conda, und daraus ist dann Fundnow, was auch heute noch bei der erste Group und Conda im Einsatz ist, geworden. Das heißt,
ihr habt dann nie Unternehmen ins Gründungsprogramm gemacht oder was? Hast du alles nicht gemacht? Du bist gerne mal kalt reingegangen.
Ja, da sind wir reingestolpert, ja, tatsächlich. Wir haben tatsächlich, ich bin damals dauernd zu Meetups nach Wien, ich bin aus Linz, nach Wien zu Meetups gefahren, bis man dann irgendwann mal gesagt hat, du weißt schon, dass es in Linz auch Startups gibt. Ich habe mir gedacht, was? Ich bin gerade erst draufgekommen, dass es sowas in Wien gibt, und es gibt sowas in Linz auch schon.
Ja, und wo war das damals in Linz?
Ist sehr viel in der Tabakfabrik, bin ich heute noch.
Ah, das ist diese große Fabrik, wo die ganzen Startups drinnen waren. Da war ja auch zum Beispiel diese Investoren.
Startup 300,
genau. Ja, genau, die waren ja auch drinnen. Ja.
Genau, also sind auch nach wie vor da. Also ich bin auch in der Stradalel Startup, das gehört zur Factory 300. Mhm. Dort haben wir auch unser Büro.
Okay. Und wie viele Startups sind da momentan?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, so, es ist mittlerweile sehr gut gemischt. Also es gibt dort Innovationsabteilungen von Abteilungen von Konzernen, die dorthin gehen, um sich inspirieren zu lassen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Freelancer, die einfach gern von dort aus arbeiten. Ich glaube, so wirklich Startups, wahrscheinlich 15, gibt es schon noch in der Tabakfabrik.
Aber ich kann mich erinnern, das ist ein Riesenhaus. Ja. Ist das jetzt gut gefüllt, dieses Haus?
Da ist ja mehr drin als nur Startups. Also okay. Da sind ja auch also Kunst-Uni ist da drin, Werbeagenturen und also auch IT-Dienstleister, verschieden, also die nicht klassische Startup zu zählen wären, sind da genauso drin.
Das heißt, man muss eigentlich nicht nach Wien gehen, sondern man kann echt daheim abbleiben, sprichwörtlich, oder? In Oberösterreich. Man kann da genauso relativ gut netzwerken und dementsprechend sie austauschen. Was für mich immer ganz spannend ist, gerade in Oberösterreich ist ja, da sind ja, ich habe das immer so wahrgenommen, sehr viele Techniker. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt auch mit der Uni zu tun, ja, weil da ist ja eine sehr gute technische Universität, oder? Dann gibt es die FH. Es ist ja schon, oder zu mir so wie das immer so wahrgenommen.
Naja, also in Linz haben wir eine technische Universität mit der Digital-Uni, die haben wir aber noch nicht so ganz lang. Ich glaube, die gibt es jetzt seit 2 Wochen ungefähr.
Ja, aber vorher habt ihr ja schon, also das waren ja immer Techniker, das war ja.
Naja, die Fachhochschulen, also FH Hagenberg ist sehr in Software Engineering sehr, sehr bekannt. Und natürlich zieht Dynatrace, zieht natürlich einiges an Ingenieuren auch international nach Linz dann.
Aber Rantastic hat ja zum Beispiel angefangen in Oberösterreich, oder?
Genau, also Rantastic, das waren natürlich diese Firmen oder die. Mhm. Die haben natürlich dann auch international Leute angezogen, aber Rantastic ist so ein klassisches Beispiel, die kommen genau eben von der FH Hagenberg.
Okay, ja, spannend. So, jetzt sind wir in Linz, in der sogenannten Tabakfabrik, und wie geht es jetzt weiter?
Naja, also wir haben das mit Fundnow, das war eigentlich auch schon großartig, das war einfach gar kein in dem Sinne ein Startup, sondern wir haben halt einfach eine Idee gehabt, haben die angefangen zum Umsetzen, haben mit Leuten drüber geredet, und dann haben wir tatsächlich einen gefunden, der sagt, das möchten wir gemeinsam machen.
Okay.
Und das war dann eben eine Co-Produktion dann auch von Prototypen bis zum Launch mit der Erste Bank und mit der Conda Crowdfunding. Und genau, das ist auch heute noch in Betrieb, und wir haben uns dann, oder ich habe mich dann eben wieder mit dem CTO, den ich ja damals schon am zweiten Tag nach meiner Bankkarriere kennengelernt habe, zusammengetan, und wir haben dann an neuen Dingen gearbeitet wieder. Und daraus ist dann eben Hallo Sophia entstanden. Mhm. Das war ursprünglich ein Expertenmarktplatz, wo man sich Fachberatung buchen kann. Wie wir später herausgefunden haben, gibt es einen Grund, warum im Dienstleistungsbereich es kein Pendant zu Amazon gibt.
Okay.
Weil man einfach Dienstleistungen ganz anders kauft. Also wir haben dann eine interessante Reise gehabt mit mehreren Anpassungen an die Realität des Marktes. Sogenannte Pivots, wie der Startup-Gründer dazu sagt. Und heute sind wir Infrastruktur-Provider im Professional Service. Das heißt, Anwaltskanzleien können das für ihre Online-Prozesse vom Webseitenbesucher bis zum zahlenden Kunden in einem automatisierten Prozess. Es können insbesondere Fachsoftwareunternehmen, um Fachexperten in ihren Kundenservice zu integrieren, also dass man bei einer Steuersoftware zum Beispiel auch eine Steuerberatung dazu buchen kann. Dafür wird es genutzt und genau, und da sind wir jetzt hinkommen und da hat es dann endlich geklappt, dass das wirklich Beratung online gekauft wird. Und das machen wir heute in verschiedensten Facetten, also Nachhilfeabwicklung, also die ÖH, die Johannes Kepler Universität, hat eine Nachhilfeportal mit unserer Technologie gebaut. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat sich ein Service Center und jetzt ein Online Service Center damit gebaut und jetzt gibt es Rollouts in weiteren Einheiten der WKO. Genau, und da haben wir uns jetzt die letzten Jahre hin entwickelt.
Wenn du jetzt zurückblickst und diesen Weg, den du gegangen bist, würdest du ihn wieder gehen?
Ich würde ihn viel effizienter gehen.
Naja, gut. Aber okay, kannst du das ein bisschen mitnehmen? Was wäre denn aus deiner Sicht effizienter gewesen? Oder was hättest du jetzt mit deinem Wissen anders gemacht, zum Beispiel?
Also es ist ja tatsächlich so, dass es immer sehr schwierig ist. Als Gründer geht man durch so viele Höhen und Tiefen, weil es hat ja niemand darauf gewartet, dass man die Welt revolutioniert. Weil wenn die Welt darauf gewartet hätte, dann würden sie ja schon Hunderte erfolgreich machen. Das heißt, man macht ja Dinge oft, auf die Welt nicht unbedingt gewartet hat. Das heißt, man kriegt sehr viel Ablehnung, das ist mal das Erste, hat gewisse Schwierigkeiten, Ressourcenknappheit, akzeptiert der Markt, das wächst man schnell genug, entwickelt man schnell genug, entwickelt man das richtig und so weiter. Das heißt, sehr viele Gründer sagen scherzhaft, ich hätte es besser nicht gemacht. Der Nvidia-Gründer zum Beispiel hat auf diese Frage, was würdest du deinem Ich am Tag der Gründung, jüngeren Ich am Tag der Gründung mitgeben? Und er hat geantwortet, don't do it. Das war, glaube ich, ein bisschen scherzhaft. Ich würde das nicht sagen. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde wieder. Aber ich würde Bauchgefühl, mehr aufs Bauchgefühl hören. Also fast alles, was sie irgendwie nicht ganz richtig angefühlt hat oder wo ich Bauch weg gehabt habe, das vielleicht doch nicht ideal läuft. Hat sich dann herausgestellt, dass mich sehr lang aufgehalten hat, das wieder zu bereinigen. Diese Dinge würde
Was kann man da für eine Zeitspanne nehmen? So ein Jahr, zwei Jahre?
Nee, es kommt immer darauf an, was es ist. Also wir haben bei manchen Dingen, wo ich Bauch weg gehabt habe, ist auch vielleicht heute noch ein Grund, warum wir nicht noch viel erfolgreicher sind. Und wo man einfach auch weiß, das kriegen wir auch nicht mehr in der Form weg. Bei anderen Dingen sind es Dinge, wo du halt einfach dann wieder mehrere Wochen Energie investieren musst. Also zum Beispiel, wenn man Anteile falsch verteilt, da muss man dann sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit man wieder gemeinsam zum Notar geht und diese Anteile wieder umverteilt, damit diese Anteile wieder richtig oder passend zur Struktur und zur Leistung im Unternehmen verteilt sind. Das sind halt Dinge, die halten auf und die nehmen einem auch dann an Zeit, die man mit dem Kunden und mit dem Markt und mit dem Produkt verbringen kann.
Aber eigentlich kann man zusammengefasst sagen, ich meine, sicher gibt es viele Dinge, die du aus dem Bauchgefühl wahrscheinlich, also wenn du hättest das anders entschieden, aber ihr seid sehr erfolgreich, also es war ja der richtige Weg, oder?
Ja, also Erfolg ist immer relativ. Also als wir gestartet haben, hätte ich geglaubt, dass wir zum heutigen Zeitpunkt ungefähr 7 Milliarden wert sind und über den Börsengang sprechen. Also es ist dann doch immer etwas langwieriger, als man glaubt.
Man muss ja hohe Ziele setzen, aber man tut es ja mit Teilzielen erreichen und ihr habt sehr viel erreicht, ne, also was das betrifft. Und das heißt ja nicht, dass in den 5 Jahren vielleicht doch dieses Ziel erreicht, ja. Wenn sie die Märkte erholen, wenn die Wirtschaft sie wiederholt. Aber was, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend ist, auch zu hören, wenn du heute sagst, bei das erste hast du relativ schnell einen Exit gehabt. Ja,
ja, ich würde es nicht Exit nennen, sondern einen Kooperationspartner, mit dem gelauncht und wo Geld geflossen
ist. Genau. Das hättest du da auch machen können, theoretisch. Oder ihr?
Tatsächlich hatten wir ganz am Anfang gleich von einem großen Beratungsunternehmen aus Luxemburg, also einer der Big Four aus Luxemburg, hatten wir tatsächlich Exklusivitätsangebot wieder. Und ich habe halt gesagt, nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal gebe ich nicht gleich schon die erste Idee wieder exklusiv an einen Großen. Dieses Mal möchte ich es selber aufbauen. Die Kapitalspritze, die uns die gegeben hätte natürlich damals sehr, sehr gut getan. Aber ich bereue es nicht, dass wir uns da nicht exklusiv ins Bett gelegt haben, sondern das selbst entwickelt haben, auch wenn es sehr hart war, den Markt zu erkunden. Aber ich traue mir heute zu sagen, bei der Digitalisierung von Consulting-Prozessen und Fachberatungsprozessen, Recht, Steuern und auch Marketingberatung, doch nach einigen Jahren intensiv am Markt bin ich doch sehr, sehr sattelfest, was funktioniert und was nicht. Das sind Learnings, die sehr wertvoll sind, weil es gibt eben sehr viele Unternehmen, die versucht haben, Online-Beratungsprozesse, Portale und so weiter zu etablieren. Aber fast alle haben irgendwann zugesperrt, bevor sie eigentlich wirklich so einen großen Breakthrough hatten.
Okay. Warum glaubst du, dass das bei denen nicht gelungen ist? Was waren deren, ich sage mal, Fails oder was haben die nicht so richtig gemacht wie ihr?
Nee, ich glaube, Sturheit ist ja, wir waren als Founder sehr stur. Wir haben gesagt, das muss gehen. Mhm. Also es muss, wir wissen ja, dass wir 99,9% Kundenzufriedenheit haben. Mhm. Das heißt, dieser super effiziente Online-Fachberatungsprozess ist ja hochgradig positiv, sobald man erlebt hat. Mhm. Wir super stur, unsere Investoren sturer, weil die meisten, die es versucht haben, in diesem Segment waren aus den USA. Mhm. Und Venture Capital in den USA ist natürlich nicht so geduldig. Da sagt man, du hast jetzt 1,5 Jahre Runway. Wenn du kein Product-Market-Fit findest, kriegst du vielleicht nur mal eine kleine Spritze. Aber dann muss man auch einsehen, dass der Markt nicht funktioniert. Mhm. Und unsere Investoren waren gleichermaßen stur wie wir und haben gesagt, das gibt's nicht. Das muss funktionieren. Mhm. Das wird es ja irgendeinen Weg geben, wie in einer Online-Gesellschaft, wo wir uns jeden Tisch online buchen, indem wir uns die Hälfte unserer Güter online kaufen. In dieser Welt muss es doch möglich sein, dass man irgendwie Beratung auch online verkauft.
Jetzt würde ich gerne nochmal zu den Investoren zurückkommen. Glaubst du, dass die auch deshalb wahrscheinlich auch investiert haben und zufrieden sind, weil sie gewusst haben, dass du das erste Mal das richtig gemacht hast, also bei der ersten Firma? Weil wenn du da einen Fail gehabt hast, wer weiß, ob du die Investoren dann gekriegt hättest, oder?
Nein, ich glaube, das war gar nicht so stark das Thema. Also zu dem Zeitpunkt ging es die erste Investorin, die Silke Kreiner, die hat sehr stark, und das hat sie auch bis heute beibehalten, hat sehr stark diesen, wir wollen das Airbnb für Beratung bauen.
Okay.
Das ist, dass ein Linzer Unternehmen so ambitioniert ist, das hat ihr sehr gefallen. Mhm. Und sie hat uns dann ein bisschen abklopft und hat gemerkt, wir sind ja wirklich so ambitioniert. Mhm. Wir reden nicht nur groß, sondern wir sind auch stur genug, dass wir lang genug dranbleiben, bis wir wirklich dahin kommen. Ich sage jetzt nicht, dass man am Weg dorthin seiner 100-Milliarden-Firma wie Airbnb zu sein, aber wir haben bis jetzt einmal durchgehalten, bis wir den Markt einmal so weit geknackt haben. Mhm. Jetzt müssen wir noch den Wachstumscode knacken als nächstes. Da sind wir gerade dabei, eine Kapitalerhöhung, eine neue Finanzierungsrunde mit neuen Investoren aufzustellen und die da auch sehr viel Expertise einbringen werden. Und dann,
In welche Märkte wollt ihr denn wachsen? Oder anders gesagt, in welchen Märkten seid ihr schon und in welche wollt ihr wachsen? Vielleicht auch ganz wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nee, wir haben uns immer als westliche Internetfirma definiert.
Okay. Also, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was das genau bedeutet in der Definition.
Nee, also wir sind jetzt im Internet, das heißt, wir haben von Tag 1 gewusst, die Primärsprache muss Englisch sein, weil Großbritannien, Kanada, Australien, USA gehören zu unserer Region. Mhm. Auch in Skandinavien versteht man uns am besten wahrscheinlich auf Englisch. Die Zweitsprache Deutsch und dann haben wir nach und nach andere Sprachen Europas eingeführt. Also wir haben gesagt, unser Heimatmarkt ist Europa. Mhm. Aber wir sehen uns als Teil der westlichen, sprich die westliche Welt, USA und so weiter. Warum jetzt sage ich die westliche Internetwelt? Weil man, glaube ich, sehr unterschätzt, dass China und so doch Parallelwelten hat oder auch Südostasien. Die haben schon Parallelwelten, aber der englischsprachige Raum plus die EU sind im Internet sich sehr ähnlich. Also man bucht in den USA genauso wie bei uns über Airbnb ein Zimmer oder man nutzt ein Uber, um von A nach B zu kommen. Also das sind sehr, da haben wir in Europa eigentlich eher die amerikanischen 1:1 übernommen. Mhm. Und also was sind unsere Märkte? Wir haben ja mittlerweile, haben wir ja gesagt, wir sind nicht mehr Marketplace, weil die Leute gehen nicht ins Internet und beraten und zu suchen, sondern es muss dort eingebettet sein, wo man ein Problem hat. Also wie gesagt, bei der Steuersoftware muss das im Kundenservice verfügbar sein, dass man einen Steuerberater dazu bucht. Bei einer Marketing-Automatisierungssoftware muss ich mir einen Sales-Spezialisten oder Marketing-Spezialisten oder auch einen Spezialisten für Marketing-Automatisierungsprozesse dazu buchen können. Und dadurch sind unsere Zielkunden jetzt einmal grundsätzlich sehr Tech-Firmen. Mhm. Also und wo findet man die? In San Francisco. Also ich war jetzt auch letztes Jahr sehr viel in San Francisco. Nächste Woche launchen wir mit unserem ersten oder mit dem zweiten Kunden aus San Francisco. Mhm. Das wird super spannend. Eben genau das, was ich gerade angesprochen habe, CRM und Marketing-Automatisierungssoftware. Wer diesen Markt kennt, die sind ja sehr teuer, wenn man Berater braucht, um diese Dinge richtig zu nutzen. Und sie wollen mit uns den Weg gehen oder gemeinsam wollen wir den Weg gehen, dass wir Agenturleistungen in kleinen Portionen on demand, somit höhere Expertise, keine fixen Verpflichtungen und günstigere Preise, gleichzeitig aber trotzdem durch die Effizienz, trotzdem gute Stundensätze für die Experten und Expertinnen.
Jetzt kommen wir zurück zu deinem Anfang sozusagen bei der Bank. Ja. Mhm. Gibt es sowas für Bankberatung auch?
Ja, tatsächlich war die erste Idee von Hallo Sophia, war, Hallo Sophia steht übrigens für Hallo Sophisticated Advice. Wir wollen kompetente Beratung, die sonst nur die großen Konzerne kriegen, allgemein tauglich für jeden zugänglich machen. Ja, tatsächlich war der erste Ansatz eine Online-Bankfiliale. Man kann und eine Bank macht das auch gerade und verprobt das intern, die haben eine Online-Bank-Filiale mit Hallo Sophia erstellt. Und das kann man noch nicht, kann ich leider noch nicht sagen. Es gibt nur 3 Vorstandsmeetings, im besten Fall, im schlimmsten Fall 17. Und aber dann ist es eine Online-Bank-Filiale. Und der Gedanke dahinter war, dass die Bank dadurch nicht nur eine Filiale ist, sondern mehr als eine Filiale. Sie kann alles für ihre Kunden sein. Sie kann für ihre Kunden in dem Fall ist es eine Startup-Filiale, natürlich erster Testlauf. Sie kann ihren Kunden dann nicht nur die klassische Förderberatung, Finanzierungsberatung, Konto beraten, sondern sie können auch über ihr Netzwerk an Professionisten dann auch Pitch-Training anbieten dort zum Beispiel und können somit für ihre Zielgruppe mehr werden. Man nennt das Beyond Banking oft, dass man für die Zielgruppe noch einen Schritt weiter geht als das klassische Bankgeschäft. Das kann man über uns, über unser Portal sehr gut abdecken, weil wir genau so begonnen haben. Es hat halt 3 Jahre gedauert, bis die erste Bank, also nicht die erste Bank, sondern zum ersten Mal eine Bank, tatsächlich auch entscheidungsfähig ist, weil das natürlich in einer Bank stürzt man sich nicht gleich auf ein Startup, das gestern gegründet wurde, auch wenn wir natürlich den ersten Use Case Online-Bank-Filiale hatten.
Aber die Digitalisierung ist im Bankgeschäft extrem wichtig. Ne? Also nicht nur, weil es Kosten reduziert, sondern weil sie auch für den Kunden ja viel mehr Service anbieten können, genau das, was er eigentlich möchte, oder?
Ich bin sehr überrascht, dass eigentlich die Banken, dass die Banken eigentlich keine Beratungsdigitalisierung forcieren. Also natürlich, ich kann jetzt einsteigen und kann mir dort einen Termin mit meinem Betreuer ausmachen, aber das ist ja nicht die Kompetenz ins Digitale. Ich meine, bei meinem letzten Bankarbeitgeber, womit haben wir geglänzt? Wenn ein Kunde Finanzierung braucht, hat der auf einen Tisch den alle 5, 6 Fachspezialistinnen und Spezialisten gehabt, die er braucht, damit er diese Transaktion oder die Finanzierung bestmöglich umsetzen kann. Genau das könnte man ja in einer Online-Filiale, alles ohne, dass man die Leute irgendwo physisch hinbringen muss, könnte man das in einer Online-Filiale ja komplett anbieten. Und ich finde es wirklich spannend, dass die Banken, also dass Banken generell sagen, unsere Kernkompetenz ist die Beratung und dann bauen sie eigentlich in der digitalen Welt nur Online-Bankings, die Online-Banken auch können, nur günstiger.
Nee, ich glaube, das wäre, um jetzt auch wieder zurück zum N26 zum Beispiel, Sie können mich erinnern, wie die angefangen haben, war eigentlich das Highlight, der ich selber eine Karte gehabt von denen, weil das, dass du eigentlich gesehen hast, also wirklich einmal ich sage jetzt grafisch schön dargestellt, was deine Umsätze sind. Und ich finde, wenn man sich früher angeschaut hat, die Kontoauszüge, die klassischen, die waren ja klar, da steht oben, das ist jetzt am ersten bla bla bla, dann Abzug. Und die haben das ja wirklich schön dargestellt mit so Symbolen auch, mit dem Gabelmesser und so. Also ich glaube, dass da kann man relativ viel machen, ja, also was das Thema betrifft. Ich glaube aber auch bei den Banken, das muss man halt auch, jetzt das nicht der Schutz, aber trotzdem auch sagen, wenn die Dinge umsetzen, dann müssen sie das ja für alle umsetzen. Und das ist ja schon, wenn man Software umstellt oder Software und Hardware umstellt, und gerade in so einem Umfeld, muss getestet werden und so weiter und so fort. Und das muss ja auch allen zur Verfügung gestellt werden. Das ist schon Aufwand, oder?
Ja, also ich habe jetzt kein Problem, dass wir Banken at scale betreuen. Also ich habe da absolut kein Problem damit. Wenn Sie wenn eine Bank, wenn jemand, ein Vertreter einer Bank jetzt zuhört, mit uns könnt ihr morgen einen Button in eurem Online-Banking haben, mit Expertenberatung buchen und dort die ausgewählten besten Experten der ganzen Gruppe auf einem Portal zugänglich machen für ausgewählte Kundengruppen.
Also diesen Aufruf, den würde ich jetzt gerne nochmal wiederholen. Also wenn ein Banker und eine Bankerin zuhört und sich auch wirklich überlegt, jetzt das Hallo Sophie unter Anführungszeichen, dieses digitale Beratungs und den Button einbaut, den würde ich euch gerne beide einladen, ja, die Bankerin und den Banker und dich. Das würde mich sehr freuen, wenn wir da einen Innovationsschub am Markt dementsprechend durchgeführt hätten. Ich glaube aber, dass viele schon, also jetzt auch wirklich ernsthaft, dass auch viele daran denken und schon viel auch umsetzen. Ja, also wenn man es vergleicht von früher zu heute, ist es ja 1001, oder muss man sagen.
Ja, tatsächlich haben wir mit einer Bank sehr früh schon gesprochen, die dann gesagt hat, sie bauen das selber. Ja. Bis heute haben sie dort natürlich schon sehr viel Geld investiert, viel, viel mehr als wir investiert haben und haben es vielleicht wahrscheinlich nicht 100%, aber das ist die Komplexität einfach von einer großen Einheit.
Genau, was ich meine.
Genau, das ist, da hätte man, ja, also.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, der Markt ist natürlich auch gerade bei Banken ist ein Verdrängungswettbewerb in der Zwischenzeit. Es gibt viele Banken, Neobanken, die da reingehen, wo die, sage ich mal, die großen Player natürlich schon auch Themen haben, ja, weil die, wenn man sich die jungen Leute fragt auf der Straße, was die nur kennen, also die klassische Filiale kennen die nicht mehr, ja. Also die kennen eigentlich nur mehr das Online und dann eben so Beispiele wie N26 oder Revolut und wie sie alle heißen, ja. Ich glaube, das sind die Banken der Zukunft, oder?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht so etabliert ist, wie man meinen sollte.
Okay.
Also ich war vor kurzem wieder ganz unter Anführungszeichen schockiert, dass ich zwar Teenager im Zug diskutieren gehört haben, wie sie einen Abbucher in der Bankfiliale gemacht haben. Und da war ich komplett überrascht, dass es diese Teenager noch gibt, die wirklich eine Bankfiliale. Ich glaube, da haben die zwei großen Bankengruppen, die holen sie ja schon im Kindergarten in die Filialen, damit ja nie jemand vergisst, dass es eine Filiale auch noch gibt.
Ja, aber ich glaube schon, also ja, ich gebe da vollkommen recht. Und ich glaube auch, wenn man in der Branche arbeitet, hat man natürlich ein bisschen immer die Voraussetzung, das ist so, weil wir immer drüber sprechen. Ja, aber ich glaube schon, wenn man sich die Erfolgsstories anschaut, ob es eine N26 ist, ob es eine Bitpanda ist, ob es eine Revolut ist, ja, ich meine, das kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn man mit den jungen Leuten spricht, die sagen einfach, das ist cool, ja, also das ist cooler Shit. Und aber du hast vollkommen recht, also es wird mit Sicherheit viele noch geben, die den Abbruch in der Filiale machen, also davon bin ich auch überzeugt.
Aber ich bin, auch wenn wir uns komplett auf die digitalen Prozesse konzentrieren, wir sind ja sehr, sehr starke Vertreter der persönlichen Interaktion, logischerweise, weil wir nutzen natürlich KI, aber sehen immer, dass wenn es wirklich wichtig ist, wollen unsere User einen Videocall mit einem Menschen und nicht nur mit der AI chatten, obwohl sie 96% richtige Antworten gibt, wollen sie trotzdem dann bei wirklich wichtigen Themen mit einem Menschen sprechen, dann halt in einem Videocall, klar. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber bei anderen Themen ist vielleicht auch die Filiale kein Auslaufmodell. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man bei einer Wohnbaufinanzierung auch in der Zukunft noch junge Menschen lieber in eine Filiale gehen und dort mit einem Menschen sprechen, also mit einem Menschen Angesicht zu Angesicht sprechen oder noch lieber wahrscheinlich auf der Baustelle sich treffen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gibt Aufholbedarf in der Digitalisierung dieser menschlichen Interaktion, aber es heißt nicht, dass die Offline-Version ein Auslaufmodell ist.
Ich glaube schon so, dass es mit Sicherheit beide Welten geben wird, auch in der Zukunft. Es wird die geben, die einfach sagen, sie wollen das persönlich machen und die anderen, die es digital machen wollen. Ja. Aber gut, kommen wir nochmal zurück zu der Expansion der Firma. Wir sind beim Westen Amerika hängen, also stehen geblieben. Ihr wollt euch erweitern. Wie geht es jetzt weiter bei euch?
Ja, also wir schauen, dass wir Kunden natürlich kennenlernen. Mhm. Und da sind jetzt Konferenzen in Europa sehr spannend. Mhm. Also Bits and Pretzels jetzt gerade in München, gerade im August, ja. Im Oktober in München gewesen. Web Summit und so weiter, gibt es verschiedenste Konferenzen. Da trifft man viele Tech-Unternehmen, die natürlich eine Premium-Dienstleistungsintegration in ihrem Kundenservice gut brauchen können. Aber man muss schon sagen, San Francisco hat mich schon sehr beeindruckt, weil dort trifft man einfach Gründerinnen und Gründer aus der ganzen Welt. Mhm. Und da ist jeden Tag quasi
ja, Bits und Brezel.
Genau, da ist jeden Tag Bits und Brezel. Nur ohne Bierzelt. Das war ja am Oktoberfest, diese Konferenz.
Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen. Siehst du einen Unterschied bei Gründern? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, der Gründer aus Österreich und wenn der international, wenn du die kennenlernst, wo ist denn da der größte Unterschied? Deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach?
Ja, also ich habe eine sehr konträre Meinung zu den meisten Startup-Vertretern in Österreich. Oder ich glaube nicht, dass wir einfachere Förderungen brauchen, dass wir unbedingt einfachere Rechtsformen und Mitarbeiterbeteiligung. Das sind alles Randthemen. Ich glaube, was wir einmal als allererster lernen müssen, wenn wir eine großartige Startup-Nation Europa werden wollen, dass jemand, der sehr groß denkt, kein Idiot ist. Jemand, der 2-3 Mal gescheitert ist, kein Versager ist. Und dass es keine Majestätsbeleidigung ist, wenn man sagt, ich disrupte eine Branche, weil man hat ja nichts Böses vor mit den Menschen in dieser Branche. Also ich bin nach San Francisco gekommen und habe gesagt, ja, wir bauen jetzt Online-Beratungsprozesse und dann sagt jemand, oh, you're disrupting Consulting. Und ich, nein, wir disrupten gar nichts, wir sind nur ganz lieb, wir arbeiten mit allen zusammen. Also der fängt schon mal an, der Amerikaner sagt, ich disrupte diese Branche, so wie N26 gesagt hat, wir disrupten Banking. Das ist halt in Amerika, in San Francisco ist das halt der Standard. Also da gibt es keinen Founder, der sagt, ich baue eine Lösung, die alle irgendwie glücklich macht und die überhaupt nichts am Status quo ändert, aber ich mache halt meine App, damit ich ein bisschen was von Konzernen ein bisschen gut hinkriege, sondern da geht es wirklich darum, ich möchte ein Milliardenunternehmen bauen und ich möchte eine ganze Branche damit auf den Kopf stellen.
Würdest du das wünschen, auch für österreichische Gründer, dass sie einfach so, also sie den Mut haben, das umzusetzen?
Na, ich glaube, man muss sehr ehrlich sein und wir haben, wenn man da 1000 auf die Reise schickt, kommt nur ein Google dabei raus.
Wenn aber überhaupt, also sagen Sie momentan.
Ja. Wenn man, und es werden wahrscheinlich 900 scheitern und dann nochmal 100 irgendwo in dazwischen, zwischen Scheitern und großen Erfolg sein. Das muss einem auch klar sein. Aber wenn man halt niemanden auf die Reise schickt mit diesem Mindset, wird auch kein Google dabei rauskommen. Also das nächste Google. Das ist ein blödes Beispiel, weil Google ist gerade massiv am absteigenden Ast.
Nein, aber die haben schon eine riesen Erfolgsstory hingelegt. Ich meine, da könnten auch das Meta nehmen oder viele andere. Ich glaube, aber ist immer das schönste Beispiel aus meiner Sicht auch, weil jeder Google kennt. Ja. Das ist auch, glaube ich, die meistgehasste Firma auf der Welt, aber auf der anderen Seite auch die meistgeliebte. Also das muss man sich auch mal überlegen. Jetzt würde ich aber gern noch von dir hören, wo siehst du denn die Zukunft so grundsätzlich in eurem Bereich? Ich meine, dass ihr die 7 Milliarden erreicht, haben wir vorher festgestellt, das wissen wir jetzt schon, aber wo siehst du wirklich die Trends in der Zukunft bei diesem Digitalisieren von Beratung?
Ja, wir gehen jetzt gerade ganz stark in KI und Mensch Kombination. Warum? Wir erleben, dass die ganze Welt oder der ganze Silicon Valley zumindest baut KI-Agenten und sie vergessen dabei immer auf den Menschen. Und wir haben das gesehen, als wir, ich glaube, es war im Oktober, haben wir unseren ersten KI-Support Assistant bei einem Kunden implementiert.
Das war Oktober 2024,
oder? Ja, genau. Ja. Also glaube ich, oder was im September, in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres. Und unsere Annahmen sind auf eine tolle Art und Weise bestätigt worden. Wir haben dort circa 5000 über die verschiedenen Plattformen, haben wir noch drei, auch noch in den, haben wir 5000 Interaktionen zwischen Kunde und AI. Mhm. Und unsere KI hat eben diese menschliche Komponente, dass sie immer weiterleiten kann, da kommen wir her, die Integration der Fachberatung, dass sie immer sagt, stopp, da brauchst du jetzt zum Beispiel einen Steuerberater, that's your perfect match, das ist der Preis. Mhm. Reden Sie miteinander.
Yeah.
Und die Zukunft wird meiner persönlichen Einstellung nach, und der Silicon Valley baut daran, wird wirklich sein, dass ich sage, ich sage es jetzt ja plakativ mit Siri, das kennt jeder, hey Siri, nicht mehr Siri, ruf meinen Steuerberater an, sondern hey Siri, mach meine Steuererklärung. Und Siri kann im Hintergrund auf mein Konto zugreifen, auf meine Buchhaltungssoftware zugreifen und mir tatsächlich eine Steuererklärung erstellen, wird sie mir vorlegen und daran bauen wir. Und Siri soll dann aber auch in der Lage sein zu erkennen, das ist jetzt ein Spezialfall, wo wir jetzt einen Steuerberater dazu holen. Das ist dann unsere Hallo Sophia-Integration in KI-Agenten jeder Art. Das ist unsere Zukunftsvision. Wir wollen einfach dass KI und Mensch nahtlos und zum Zusammenarbeiten und dass am Ende des Tages bessere Leistungen für den Endkunden rauskommen und nicht alles nur wegautomatisiert wird. Weil es wird nicht passieren, wegautomatisieren, sondern es wird dann einfach zwei Welten geben, die parallel existieren und wir müssen uns bei allem wieder entscheiden, wollen wir es persönlich oder günstig und automatisch. Wir wollen das immer günstig, automatisiert und persönlich Hand in Hand gehen können.
Aber das wäre für Banken eigentlich aufgelegt, ja, muss man so sagen, weil die haben ja auch dieses Trust, ja, von den Konsumenten, dass sie sagen, das ist sicher, ja. Weil bei diesem Beispiel Siri, und da hoffe ich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstanden haben, das hat jetzt der Markus eben nur plakativ gesagt, dass das Siri heißt, ja, logischerweise, sondern das kann ja auch von einer Bank angeboten werden, ja, logischerweise.
Ja, ich meine, ich würde sagen, Apple ist natürlich prädestiniert, weil sie sind schon in unseren Hosentaschen. Aber ja, tatsächlich kann das, gibt es sehr viele Firmen, die diese super AI, die wir alle nutzen und unser persönlicher Begleiter wird, bauen wollen. Wir wissen alle noch nicht, wer den Markt gewinnen wird. Würde ich eine Wette platzieren müssen, würde ich schon sagen, Apple ist da ganz vorne dabei.
Jetzt muss ich leider zum Payment Quiz kommen, also am Schluss, weil wir sind schon von der Zeit her relativ weit. Ich muss aber sagen, ich würde dich wirklich gerne noch einmal einladen, weil ich glaube, es war nur ein Antrigger zwischen uns beiden jetzt gerade, ja, von den Themen her. Und da würde ich gerne noch intensiver mit dir darüber sprechen. Also da werden wir uns noch was überlegen. Das Payment Quiz ist, ich stelle dir eine Frage, du gibst mir eine Antwort. Kannst du eine kurze oder eine lange geben? Ich sage jetzt nicht mehr kurz, weil es machen eh alle, wie sie wollen. Also von dem her, und ich finde das ja gut, weil ich bin ja auch ein kleiner Freigeist. Welche Trends siehst du in der Zukunft im Bezahlen?
Sehr spannend, was ich gerade erlebe, oder was ich jetzt eben in San Francisco sehr viel gesehen habe, ist, dass eben Agenten, wir sind mal wieder bei den AI-Agents, 2025 ist das Jahr der AI-Agents, also autonom agierende, nicht mehr nur Chatbots, sondern autonom agierend Aufgaben übernehmend, dass die eigene Bezahlmethoden bekommen. Also so wie man, ich sage es jetzt mal, also wie man vor 50 Jahren vielleicht den Kindern ein bisschen Geld mitgegeben hat, damit Zigaretten kaufen geht für einen, was man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen würde.
Aber könnte man auch nicht, weil man brauchte die Altersverifikation.
Genau. Überlegen sich jetzt natürlich gerade einige Payment-Startups, wie werden denn diese Agenten zahlen, wenn sie uns ein Hotelzimmer buchen? Da hat Stripe natürlich als Marktführer in der Online-Payment-Welt hat eigene Lösungen gerade, die sie hier entwickeln. Aber es gibt auch sehr viele Challenger oder Herausforderer, die glauben, dass das die Renaissance von Krypto wird. Dass KI-Agenten mit Krypto zahlen und bauen das auf Krypto-Wallets auf. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich persönlich glaube, dass also Stripe und Co. sind ja schon programmierbar genug. Ich weiß nicht, warum man eine eigene Zahlungsmethode dafür braucht, aber ist ja gerade hip.
Ja, da könnte jetzt auch viel dazu erzählen, aber es ist ja, das ist ja dein Podcast. Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten?
Apple Pay.
Bei welchem Händler hast du denn eingekauft zuletzt? Und war das vor Ort oder im E-Commerce?
Hallo Sophia, online.
Welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach wirklich prägend für die Zahlungslandschaft?
Natürlich die Kreditkarten waren gigantisch prägend, so ganz global betrachtet oder im langfristigen. Ich glaube, den Fintech-Trend hat, glaube ich, am stärksten PayPal geprägt und Bitcoin auf der anderen Seite.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja, nur zum Abschluss, und das möchte ich schon einmal sagen. Also wir haben ja vorher ein Thema noch offen gehabt, das möchte ich jetzt gerne nochmal wiederholen. Also wenn eine Bank einen Knopf benötigt, in ein Online-Banking, und den auch umsetzt mit Hallo Sophie, dann würde ich bitte gerne die Bank plus im Markus hier sitzen haben nach der Umsetzung, weil es würde mich echt interessieren, wenn wir das angetriggert haben. Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren, nicht vergessen. Und natürlich weiterempfehlen, das wäre mir auch ganz wichtig. Vielleicht möchtest du noch am Schluss, Markus, ein, zwei Sätze an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Ja, also herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Startup, Geschichten. Wer sich für das Gründen von Finanztechnologieunternehmen oder Plattformunternehmen interessiert und wer sich mit KI-Agenten beschäftigt, kontaktiert mich gerne, findet mich ganz einfach auf LinkedIn.
Und eine Webseite hat er auch, so das habe ich dementsprechend auch gleich hinzufügen dürfen jetzt. In diesem Sinne sage ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern Dankeschön fürs Zuhören. Ja, guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend und auf Wiedersehen oder Adieu. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.